Heute am 11. Dezember, dem Internationalen Tag der Berge, fragen wir uns unter anderem, wo steht der FC Bayern nach dem 5:1 gegen Donetsk beim Aufstieg zur europäischen Spitze? Und wir fragen uns, ist das nicht der Gipfel, was sich die FIFA da mit Saudi-Arabien leistet?
Fieberpitch, der Fußballpodcast.
Heute mit Malte Asmus, herzlich willkommen euch an den Empfangsgeräten im Podcatcher eurer Wahl, wo immer ihr uns zuhört oder zuseht, uns abonniert habt oder vielleicht ganz sicher auch abonnieren werdet. Fieberpitch YT zum Beispiel, eure Adresse zum Podcast auch bei YouTube, da auch mit Bild. Und da seht ihr jetzt neben mir Radiogesicht einen Menschen, den ihr aus dem Fernsehen, aus dem Internet, aus YouTube, wo auch immer kennt und bestimmt kennt. Sportjournalist, Kommentator und Webvideoproduzent, Fußballkenner und passionierter Trikotsammler Manu Thiele ist da. Hallo Manu.
Hi, grüß dich. Schön, dass du mich hier mal eingeladen hast. Mal
wieder. Sehr gerne.
Nach langer, langer Zeit.
Ja, ist fast ein Jahr her, ne? Anfang letzten Jahres. Ich habe mal nachgeguckt, da warst du zuletzt bei uns zu Gast. Und da hast du uns vor allen Dingen von deiner Leidenschaft fürs Trikotsammeln erzählt. Seitdem sind bestimmt ein paar dazugekommen, oder? Wie viel hast du jetzt?
Gott, das ist die meistgestellte Frage in letzter Zeit. Und ich sage immer wieder die gleiche Antwort. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe die Übersicht verloren. Ich habe absolut keinen Überblick mehr. Ich müsste es mal zählen, aber jedes Mal, wenn ich irgendwie bei 350 angekommen bin, verzähle ich mich und muss dann wieder von vorne anfangen.
Du musst aber noch nicht anbauen, umziehen oder es geht noch?
Es wird knapp, langsam. Ja, es wird wirklich langsam sehr, sehr knapp. Wir können ja auch irgendwann mal in den nächsten Monaten über die Club-Weltmeisterschaft sprechen, Ich mir überlegt, so, ich will von jedem Teilnehmer ein Trikot haben. So, das sind 32, natürlich von den Europäischen hat man schon ein bisschen was, aber wenn es halt dann, keine Ahnung, nach China geht oder wenn wir über irgendwelche afrikanischen Teams dann sprechen, dann wird es sehr schnell sehr schwierig und es wird dann auch viel. Und deshalb waren die letzten Wochen sehr kostspielig.
Ja, das glaube ich. Aber du hast ja gut zu tun, wie du mir erzählt hast, von daher geht das ja alles. Wir müssen, bevor wir gleich über den Gipfelsturm der Bundesligisten in Europa sprechen, erstmal über einen Mann sprechen, der mit dir diese Leidenschaft für Trikots ja durchaus teilt. Ich weiß gar nicht, hast du mehr Chris Kramer? Über den müssen wir gleich mal sprechen. Der ist nämlich ja momentan, wenn wir im Bergbild bleiben, im Basiscamp hängen geblieben. Der findet keinen neuen Verein. Wie traurig ist denn das bitte, dass der so ein toller Spieler, toller Typ jetzt keinen Verein kriegt, obwohl er sich ja, wie er im Podcast von Tommy Schmidt erzählt hat, selber auch ins Gespräch gebracht hat, also aktiv auf der Suche ist.
Ja, ich find's auch sehr, sehr schade, weil als Profifußballer natürlich hast du andere Projekte und natürlich ist es dann so, hey, du willst mal vor der Kamera stehen beim ZDF, da Experte sein, du willst da mal bei der Baller League mit dabei sein. Trotz alledem, das, was du ja am liebsten tust, das, was du auch nur eine begrenzte Zeit machen kannst, das ist Profispieler zu sein. Und jetzt, wenn du 30, 31 bist, dann geht die Karriere ja doch langsam mal zu Ende. Dann muss man sich überlegen, wie lange kannst du das überhaupt noch machen, insbesondere bei diesem vollen Terminkalender, den man aktuell hat. Ja, deshalb ist es super, super schade, dass er keinen Verein findet. Ich glaube auch schon, dass er noch die Qualität dazu hätte, einen Verein zu finden und da wirklich zu helfen, wenn es jetzt nicht unbedingt die erste Liga ist, sondern auch in der zweiten kannst du es ja machen. Trotz alledem gibt es ja, und vielleicht siehst du das ein bisschen anders, aber ich sehe es schon so, dass es so ein leichtes Umdenken gibt und man dann doch sagt, insbesondere in der zweiten Liga, schau dir den Club an, dass man sehr auf Talente setzt und nicht mehr auf diese Ü30-Spieler.
Das glaube ich auch. Das ist tatsächlich eine Geschichte, die ihm dann vielleicht auch ein bisschen zum Verhängnis wird, trotz aller Erfahrung. Weltmeister 2014, 271 Bundesligaspiele. Der hat bei Bochum gespielt, bei Leverkusen und eben zuletzt bei Gladbach. Aber das mit den Talenten, das sehe ich auch. Und das ist ja auf der anderen Seite dann auch wieder eine positive Entwicklung, dass eben da auch frisches Blut nachkommt, weil ja auch dann die Nationalmannschaft vielleicht profitiert. Aber generell der Fußball durch dieses frische Blut einfach auch neue Impulse einfach kriegt.
Ja,
für die Alten ist es natürlich schade.
Wobei ich ja auch sagen muss, du kannst ja so einen jungen Kader haben. Trotz alledem brauchen die ja Anker. Die brauchen ja Spieler, an denen sie sich orientieren können. Wenn wir uns jetzt mal einen Christoph Kramer anschauen, was zeichnet ihn aus, rein charakterlich? Das ist ein Typ, der unfassbar menschlich, sehr empathisch ist, auch auf die anderen achtet, sehr strukturiert vorgeht. Jemand, der, glaube ich, in der Kabine schon ein Leader sein kann, der helfen kann und der sich nicht unbedingt beschwert, wenn er mal nicht 90 Minuten spielt, sondern, keine Ahnung, als Joker auch mal reinkommt. Also der hat schon Attribute, der hat schon Qualitäten, würde ich sagen, die vielen Vereinen, sowohl in der zweiten Liga als auch zum Teil noch, wenn man in die untere Tabellenhälfte schaut, in der ersten Liga helfen könnte.
Der wäre so ein Außenminister vielleicht wie Thomas Müller bei den Bayern gerade.
Ja, zum Beispiel, genau.
Ja, vielleicht findet sich da ja noch ein Verein, der ihm diese Rolle vielleicht zugedenkt. Unter Haching soll sich ja auf einen Post von Sport 1 zu dieser Thematik schon ins Gespräch gebracht haben. Vielleicht geht da was, obwohl ich sehe den eigentlich auch noch ein bisschen weiter oben. Wobei,
aber das wäre spannend. Das wäre super spannend. Sorry, dass ich dich da unterbreche.
Ja, gerne.
Die Spielvereinigung Unter Haching hat ja jetzt vor kurzem eine Kooperation mit dem FC Bayern bekannt gegeben. Wie das im Detail aussehen wird, wird sich zeigen. Das Grundprinzip ist ja, dass die Talente vom FC Bayern, wenn sie aus der U19 kommen, sofort nach Unterhaching gehen, weil sie dort in der dritten Liga einfach Spielpraxis auf höherem Niveau bekommen. Und genau, wenn du dir dann diesen Kader ansiehst, und der wird dann wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch jünger, als er eh schon ist, weil Haching ist ja ein Ausbildungsverein, Jugendverein. Wenn man da einen Erfahrenen hat, wenn jetzt ein Schwabel beispielsweise aufhört mal dort als Verteidiger, dann könnte das schon funktionieren. Also fände ich tatsächlich interessant.
Ja, mal gucken, was da noch geht. Ansonsten hat er sich auch in seiner Rolle als Fernsehexperte, glaube ich, mittlerweile gut eingerichtet beim ZDF oder eben auch bei Amazon Prime. Da hat er gestern dann sogar schon zu einem Kollegen Alex Schlüter gesagt, wir Medien, also er geht in der Rolle tatsächlich auf.
Ja, das wird dann die Zukunft sein. Ich meine, ist jung, wird die nächsten 10, 15, 20 Jahre dann vor der Kamera stehen. Und auch da ist er eloquent, immer auch fair in seinen Bewertungen. Also ich glaube, er muss sich keine Sorgen machen um seine Zukunft. Aber der Kernaspekt sollte natürlich der Fußball sein jetzt in den nächsten Jahren, weil das kannst du nicht mehr so lange machen wie, keine Ahnung, die Expertenrolle beispielsweise.
Aber wenn er gar nichts findet, kann er auch gerne hier im Fever Pitch Podcast immer wieder vorbeigucken. Da kann er auch dann schön bequem im T-Shirt auf dem Sofa sitzen und muss nicht die alten Wolljacken durch die Stadien tragen. Das werden wir uns dann doch auch gerne angucken. Und jetzt gucken wir auf den aktuellen Fußball.
Das Thema des Tages.
Und auch den haben wir gestern auf dem Sofa gesehen bzw. verfolgt und haben zufrieden zur Kenntnis genommen, dass die Bundesliga europäisch aktuell in der Champions League ganz gut dasteht. Stand jetzt nach 5,5 absolvierten Spieltagen in dieser aktuellen neuen Champions League-Saison stehen gleich 3 Bundesliga-Vereine unter den Top 8. Also das Ziel der Träume, direkte Qualifikation fürs Achtelfinale. Wenn jetzt Schluss wäre mit der Vorrunde, wäre schon erfüllt. Wie aussagekräftig ist denn dieses Tabellenbild aus deiner Sicht aktuell?
Boah, da können wir jetzt das ganz große Fass aufmachen und über die neue Champions League sprechen.
Ja, gerne.
Also grundsätzlich, das Format ist super und ich bin ein sehr großer Fan davon, weil es spannend ist, weil es ausgeglichen ist. Und trotz alledem merkt man schon, da rein wenn man sich diese Spielpläne ansieht von den einzelnen Vereinen, dass es da dann doch Unterschiede gibt, rein was die Qualität angeht. Du hast jetzt mal einen deutschen Verein ausgeblendet, der rausgeflogen ist mit RB Leipzig. Gut. Aber die hatten halt auch ein heftiges Los, ne? Unter anderem das Liverpool. Stimmt. Wenn ich mir da andere Vereine ansehe, die ich schaue gerne mal nach Österreich und da hast du mit Sturm Graz ja einen Neuling in der Champions League gehabt und dann sag ich, Sturm Graz hatte ein deutlich leichteres Programm, obwohl sie bei der Auslosung in Top 4 waren, als RB Leipzig, die ja dann doch deutlich weiter oben waren. Dann.
Ja.
Ja, dementsprechend Pech gehabt, aber das ist wahrscheinlich dann die Krux, die du ab und zu hast oder die Kröte, die du schlucken musst.
Die ist natürlich dabei, aber wenn wir allein mal auf die Leverkusener gucken, die haben es jetzt sogar geschafft, Inter Mailand, dem Betonbollwerk der Champions League, das erste Gegentor beizubringen und dann auch gleich zu gewinnen. Wenn man sich die Entwicklung der Leverkusener in den letzten Wochen anguckt, kann man sagen, dieses kleine Zwischentief, das ist vergessen.
Ja, und vor allem sehen wir wieder das alte Leverkusen. Ja, also was hat Leverkusen in der letzten Saison ausgezeichnet? Ja, genau, indem sie späte Tore geschossen haben, dass sie knappe Siege auch gefeiert haben. Und wenn wir jetzt über dieses Inter-Mailand-Spiel sprechen, wann ist das Tor gefallen? Ja, in der 90. Minute von Mukiele. Ja, wann denn auch sonst, würde man sagen. Ja, Klassiker bei Bayer. Ja, ich glaube, was heißt tief oder
alles auf
Delle.
Sehr hohem Niveau natürlich.
Ja, genau, klar. Also das ist ja alles immer noch auf einem super Niveau und ich glaube, man sollte nicht unbedingt die letzte Saison von Bayer, wo alles super funktioniert hat, als Maßstab nehmen, das ist immer noch richtig, richtig gut und besser als all das, was wir in den 5, 6, 7 Jahren davor gesehen hatten.
Ganz genau. Und da war es ja dann vor allem, dass die Rückrunde dann eben nicht mehr so lief, wie sich die Leverkusener das eigentlich vorgestellt hätten. Mal gucken, wie es dann jetzt ist. Aber ich glaube auch, die Stabilität ist wieder da. Xabi Alonso rechnet ja auch schon, was alles nötig ist, um dann die direkte Qualifikation zu schaffen, unter den Top 8 zu bleiben. Hat er gesagt, also 6, schon auf jeden Fall, 6 Punkte aus den letzten 2 Spielen wäre das, was auf jeden Fall sein müsste, um das definitiv zu schaffen. Und ja, sieht ja eigentlich ganz gut aus. Auch wieder für die Bayern. Sind die Leverkusener denn jetzt auch national wieder eine Konkurrenz für die Bayern? Weil eigentlich hat Uli Hoeneß ja gesagt, nee, komm, Titel ist eh weg.
Ich war beim Pokalspiel unter der Woche im Stadion und habe mir das dann auch nochmal live vor Ort angesehen. Wenn wir es jetzt fußballerisch vergleichen wollen, würden die beiden. Und ich glaube, das sollten wir. Der FC Bayern ist ja dann doch ein Verein, der in der Offensive denkt oder die offensive Denkweise, die ist immer da und man möchte offensiv spielen, man will viele Tore schießen, man möchte möglichst dominant auftreten. Und bei Bayer Leverkusen ist es ja so, kannst du grundsätzlich sagen, ja, ist eine relativ ähnliche Sichtweise, aber wenn wir dann über die absoluten Top-Spiele sprechen, schaltet bei Xabi Alonso so ein kleiner Schalter. Das ist mein persönliches Gefühl und dann denkt er dann doch eher defensiv. Und das hat man jetzt in allen Bayern gegen Bayer Spielen in dieser Saison gesehen, sowohl in der Liga als auch im Pokal, dass man hier zwei Philosophien hat. Und ich glaube, dass diese defensive Denkweise von Xabi Alonso in dieser Saison ausgeprägter ist als noch in der letzten Saison. Und das, glaube ich, ist vielleicht sogar die falsche Herangehensweise, wenn man sich jetzt auch die Spiele ansieht, wo Bayern Probleme hatte. Weil, wie könnte man es richtig formulieren? Ich glaube, du musst gegen die Bayern schon ein bisschen mutiger spielen, insbesondere als Top-Club, dann hättest du eine Chance im direkten Duell. Und ich glaube schon, dass man ein direktes Duell gegen die Bayern gewinnen muss in der Rückrunde, um eine Chance auf die Meisterschaft zu haben, um die Punkte auf sie gut zu machen, weil viel werden die Bayern da nicht liegen lassen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ja. Ich glaube noch nicht, dass wir eine Konkurrenz in der Bundesliga haben für Bayern, zumindest Stand jetzt. Und ich glaube, dass die Bayern zu dominant, zu guten Fußball spielen und die Leistungskurve, die Formkurve und auch die Lernkurve von Bayern geht so krass gerade nach oben, dass das ein Monster ist, was man kaum bändigen kann.
So sieht es zumindest aus. 5:1 gegen Donetsk. Es hat ja kurz vor dem Spiel gegen Donetsk der Bayern-Boss Jan-Christian Dresen die Messlatte sehr, sehr hoch gelegt. Der redet ja nicht mehr nur vom Finale daheim, was man erreichen muss. Der hat ja schon gesagt, Titel daheim, das ist das Ziel. Hat da doch etwas verständnislose Blicke zum Teil gekriegt da aus dem Auditorium bei der Jahreshauptversammlung der Bayern. Präsident Herbert Heiner ist da auch etwas zurückhaltender im Formulieren forscher Thesen in Richtung dieses Finals. Baut er da jetzt nicht unnötig Druck auf Dresen? Das Selbstbewusstsein ehrt ihn ja, aber da jetzt so, das ist ja noch mal Hoeneß nochmal getoppt.
Ja, ich glaube, der Hintergrund ist ja, also wenn wir über das Finale der Horm sprechen, 2012, dann ist es negativ konnotiert. Ne? Finale ist ja schön und gut, das wird ja so mehr oder weniger gezeigt, so hey, wir sind im Finale, das ist schon ein Erfolg. Nur das Finale zu verlieren, das hat in der ganzen Stadt eine Schockwelle ausgelöst. Wenn ich mir damals noch das alles vor Augen führe, wie war es im Stadion? Natürlich eine absolute Euphorie, als man in Führung gegangen ist, aber dann wurde sie immer und immer schlechter. Und danach saß ich nach diesem Spiel im Parkhaus oder wer schon mal in München in der Allianz Arena war, der weiß, du kommst aus diesem Parkhaus nach einem Spiel nicht raus, sondern stehst da erstmal 2 Stunden und in diesen 2 Stunden hat niemand mehr miteinander gesprochen. Also es war eine absolute Leere, es war eine Stille bei allen und das habe ich so davor und danach nie in diesem Stadion und außenrum gespürt. Ich glaube, dieser Stachel, der sitzt passbar tief, auch bei den Bayern-Bossen. Und wenn sie jetzt sagen, wir wollen wieder das Finale daheim haben, dann kommen ja diese ganzen alten Erinnerungen raus und drauf. Dementsprechend habe ich schon das Gefühl, dass man das versucht jetzt positiv zu konnotieren und möchte, dass nicht nur das Finale ein Erfolg ist, sondern der einzig wahre Erfolg, um nicht mehr diese Leere zu spüren, ist der Titel. Kommt man dahin? Völlig offen. Absolut keine Ahnung. Ich glaube, der Anspruch sollte schon sein, ins Finale zu kommen und nicht nur dabei zu sein, nicht nur die Ehrenmedaille zu bekommen für, ja, ihr wart's auch mit dabei, sondern auch wirklich diesen Titel zu holen. Und deshalb verstehe ich schon seine Denkweise und verstehe auch die Sichtweise und glaube, dass viele Fans zumindest des FC Bayern das auch sehr ähnlich sehen wie er.
Jetzt sagst du, ob es wirklich so kommt, kann man natürlich nicht sagen. Das ist jetzt komplette Glaskugel, auch wenn wir in diesem Podcast für Glaskugel oder ich für die Glaskugel ja durchaus bekannt bin. Aber das will ich von dir jetzt auch gar nicht abfragen, da jetzt schon einen Tipp abzugeben. Aber hast du Dinge gegen Donetsk gesehen, wo du sagst, die nähern zumindest diesen Optimismus, den der Bayern-Boss da hat?
Ja, es zeigt zumindest dieses Spiel, dass die Bayern flexibler geworden sind. Wir haben jetzt über die Offensive gesprochen, gesagt, dass es eine offensive Denkweise ist. Harry Kane fällt aus. Das ist natürlich der absolute Worst Case. Das kann jederzeit passieren, insbesondere weil er auf mich eh nicht hundertprozentig fit gewirkt hat nach der Europameisterschaft. Die Eva schleppen, dann ist er ein, zwei Mal jetzt auch beim FC Bayern angeschlagen, ausgewechselt worden. Jetzt fehlt er vergleichsweise lange. Und da muss man sich natürlich eine Alternative überlegen. Die eine Alternative ist, im Winter nachzubessern und einen Backup-Stürmer zu holen. So, dann schauen wir uns die Liste an Stürmern, die da sind. Wird eng, wird schwierig, da jemanden zu finden. Vor allem der die Qualität hat, wie, keine Ahnung, in der Triple-Saison 2013, wo du Pizarro hattest, wo du natürlich auch, nee, Lewandowski war noch nicht da, aber du hattest ja drei absolute... War er schon da? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber du hattest drei Top-Stürmer. Pizarro, Gomez und den dritten habe ich jetzt vergessen.
Nee, er war noch nicht da.
War noch nicht da,
kam später erst.
Ja, kam dann das Jahr später. Aber du hattest drei Top-Stürmer und das wirst du so nicht mehr haben. So, und auf was ich hinaus will ist, jetzt ohne Harry Kane gegen Donetsk hast du ja wieder diese Doppelspitze gesehen, Thomas Müller und Jamal Musiala. Und ich finde schon, dass das im ersten Spiel oder in den ersten ein, zwei Spielen ein bisschen gehakt hat, diese Doppelspitze. Jetzt aber langsam versucht wird, auch besser zu harmonieren und es auch so langsam aber sicher Automatismen sich einstellen. Wenn man diesen Plan B hat, ohne Harry Kane, dann ist es ja schon mal gut. Und das macht Mut, dass man nicht komplett in Panik verfällt, sollte er dann auch in der heißen Saisonphase ausfallen.
Würdest du denn auch...
Zukic war übrigens der dritte.
Mann, Zukic, richtig, natürlich. Der Wühler, der natürlich, der auch die Räume geschaffen hat und der im Grunde, auch wenn er nicht immer so viele Tore geschossen hat, wie es beispielsweise Harry Kane ja unheimlich wichtig war, gerade in dieser Triple-Saison, auch für die Bayern, dass sie den Titel geholt haben. Wie kann man den vergessen? Aber ist natürlich klar, ein spektakulärer, aber anders spektakulärer, eher unsichtbar spektakulärer Spieler, der fällt dann gerne mal hinten runter. Aber wenn du die aktuelle Lage der Bayern anguckst, das Lob der Offensive ist das eine, aber wie hart muss man denn die Defensive kritisieren? Da gab es gestern dann gegen Donetsk wieder so ein ärgerliches Gegentor. Und was ja auch klar ist, die Spielweise ist so angelegt, dass die Innenverteidiger sich nicht viele Fehler erlauben dürfen, dass die eigentlich jedes Mal ja im Grunde eine Peakleistung abrufen müssen, weil jeder kleine Fehler, wenn man es jetzt nicht vielleicht auch überspitzt sogar, dann sagt, immer gleich zum Gegentor führt.
Ja, also ich glaube, da kommen so zwei Faktoren mit rein. Das eine ist die Spielweise an sich, die der FC Bayern hat. Da geht es einfach ums Gegenpressing. Und sobald du ganz vorne nicht mehr den Zugriff hast und den hast du am Anfang so ein bisschen verloren gehabt, dann kriegen die dahinter Probleme. Und das andere sind die Verletzungen, weil ich fand gar nicht, dass die Innenverteidigung das ganz große Problem war, sondern die Doppelsechs zum einen, sowohl im Ball als auch ohne Ball, als auch die Außenverteidigerpositionen. Und da geht es um die rechte Seite. Wenn du, also ein Conny Leimer hat ein, zwei Mal die Schnittstelle aufgemacht, wo man dann richtig schön den Ball durchspielen konnte. Der hatte ein, zwei Stellungsfehler, war ein bisschen zu weit vorne, war vielleicht auch einmal zu sehr eingerückt. Ganz, ganz Kleinigkeiten, die aber dann schnell ausgenutzt werden können. Deshalb bin ich schon so weit, dass ich sage, das wird sich wieder regeln. Ich meine, man hat jetzt 9 Verletzte gerade, die nicht spielen konnten. Also das Team hat sich ja mehr oder weniger selbst aufgestellt. Und dass da nicht alles hundertprozentig funktioniert, das ist schon klar. Nur glaube ich, dass die Spielweise, wie man sie hat, mit der ganzen Offensive besser ist, als sich jetzt wieder, ähnlich wie man das in der Vorsaison gemacht hat, hinten reinzustellen und zu hoffen, dass man keine Gegentore kassiert.
Auch dann eine Frage der Mentalität natürlich, die jetzt auch wieder besser ist als unter Tuchel. Denn da hat man solche Spiele wie gegen Donetsk, die hätte man vielleicht dann zumindest am Ende nicht so klar und so deutlich gewonnen. Da wäre es wahrscheinlich ein längeres Gewürge gewesen, überhaupt den Ausgleich zu erzielen.
Ja, genau.
Und unter Nagelsmann vorher war es ja auch in der Endphase auch alles nicht mehr so ganz klar. Also in Teilen erinnert mich der FC Bayern jetzt an die Guardiola-Zeit, wo man zwar im Rückblick ziemlich viel verklärt, aber wo es ja auch so war, dass man hinten auch den einen oder anderen Lapsus dann mal drin hatte, dass da auch diese Abstände nicht immer so wirklich eingehalten wurden, dass da gar nichts anbrachte, aber dass man eben vorne diese Effizienz einfach hatte und auch dieses Selbstvertrauen. Das ja, genau. Bringen wir nach Hause, ist völlig egal.
Ja, es geht ja am Ende darum, Überzahl zu schaffen. Und wenn der Gegner tief steht, dann musst du halt trotzdem mehr Männer nach vorne bringen, um den Ball gut laufen zu lassen. Und dann ist natürlich eine Absicherung wichtig, eine gute Staffelung, klar. Dann geht halt mal was schief. Und man muss aber auch dazu sagen, A, haben die Bayern nicht viel zugelassen. Und B, das zieht sich ja auch schon durch die Saison, wenn man sich beispielsweise das Frankfurt-Spiel ansieht oder jetzt auch im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen oder auch jetzt hier gegen Donetsk, die machen halt dann einfach die Dinger rein. Also die wenigen Chancen, die zugelassen werden, die sind halt dann im Tor. Das ist eine Phase und vielleicht kann man das abstellen, Leistungen, aber auch ein bisschen das Spielglück, das kommt ja da auch nochmal dazu. Und wenn das dann irgendwann funktioniert und sich einstellt, dann reden wir auch nicht mehr über so viele Gegentore.
Wobei auch das ja noch relativ dann durchaus ist und so schlimm die Gegentorlage bei den Bayern mit ein paar Ausnahmen auch nicht ist. Vorwartfrage müssen wir noch mal klären. Du warst im Stadion, hast die Szene mit Manuel Neuer gesehen, hast diese Rippe, hast du sie brechen hören?
Ah, du bist martialisch. Gefällt mir.
Ich will die Überschriften.
Es war schön laut im Stadion. Die bekommst du leider nicht von mir.
Schade. Aber du hast die Szene natürlich gesehen und hast Manuel Neuer auch bewertet. Wie stehst du denn zu ihm und auch zur Torwartfrage bei den Bayern? Wie gut ist er denn noch? Jetzt hat Max Eberl gestern bei Amazon gesagt, ja, er ist immer noch einer der weltbesten Torhüter. Stehst du da auch noch hinter dieser, ich finde, ein bisschen gewagten These? Ich meine, klar, der ist immer noch gut, aber ist er noch so Weltspitze, wie er vor 3-4 Jahren war?
Naja, der FC Bayern muss ihn natürlich stark reden und muss ihm natürlich auch das Vertrauen schenken. Also da kannst du als Bayern-Boss ja gar nichts anderes sagen, weil wenn du sagst, jo, also so gut wie vor 10 Jahren ist er nicht mehr, dann freuen wir uns alle auf die Bild-Zeitung am Tag darauf. Klar. Ja, also er kann ja gar nichts anderes sagen. Wir sind ja glücklicherweise nicht die Vereinsvertreter und wir können das sagen, was wir denken. Und ich glaube, jeder weiß, dass Manuel Neuer nicht mehr auf dem Level performt wie noch zu seiner besten Zeit rund 2014. Das ist aber auch völlig verständlich. Das ist das Alter, das ist auch sein Stil, den er geprägt hat. Das ist aber auch die Verletzungshistorie, weil er ja überall schon was hatte. Und das ist ja bei einem Torhüter gang und gäbe, dass der halt irgendwann, wenn er 30, 31 ist, so seine ledierten Stellen hat. Jetzt reden wir hier aber schon über einen Torhüter, der nochmal deutlich älter ist. Deshalb ist es klar, dass er nicht mehr so performen kann. Es wurde jetzt vor einem halben, dreiviertel Jahr noch viel über die Aura von ihm gesprochen. Das ist immer so ein Soft-Fact, der aber, glaube ich, also der ist halt schwer zu messen. Und deshalb, diese Aura in Anführungszeichen kann schon kommen. Das Ding ist halt einfach, dass er viele schlechte Entscheidungen trifft gerade. Und das ist, glaube ich, das Kernproblem von Manuel Neuer, dass er rausgeht, wenn es nicht sein muss, dass er einen Schritt nach vorne geht, wenn es nicht sein muss, dass er sich vielleicht nicht optimal positioniert, dass der Auftaktsprung nach hinten nicht gut ist, technisch nicht perfekt ist. Früher hat er das halt mit seiner Klasse ausbessern können und ausgleichen können. Das sieht man gerade leider Gottes nicht. Was seine Zukunft angeht, Vertrag läuft aus. Ich persönlich würde einfach hoffen, sowohl für ihn als auch für den FC Bayern, dass man den richtigen Zeitpunkt für das Karriereende findet. Und ich finde jetzt, wenn man sich den Kalender ansieht, du hast ein Finale, ein Champions-League-Finale in München. Du hast eine Club-Weltmeisterschaft, eine große zum allerersten Mal. Und ich finde, wenn du beides erreichst, also Club-WM ist ja fix, da sind sie dabei, aber auch das Finale daheim, der Titel daheim, Entschuldigung, dann hast du ja die Möglichkeit, das als richtig geilen Abschluss deiner Karriere zu haben. Weil wie viele Weltmeisterschaften wirst du noch spielen? Keine einzige. Wie viele Finals, Champions League Finals in München wirst du spielen? Keins. Und deshalb wäre das für mich persönlich, aber ich bin natürlich nicht er, der perfekte Zeitpunkt, um zu sagen, okay, jetzt reicht's. Ja, weil sonst, also ich finde, Toni Kroos hat's perfekt gemacht. Der ist an seinem Peak, hat er aufgehört. Ich glaube, Manuel Neuer, da geht's leicht nach unten, keine Frage, aber es ist noch nicht so die rasante Kurve nach unten, wo, oh mein Gott, der zerstört sich jetzt sein Vermächtnis. Aber darauf muss er schon aufpassen. Also wie gesagt, ich fände es eigentlich ganz, ganz passend, wenn er am Ende der Saison sagt, hey, jetzt reicht's, danke für die geile Zeit.
Jetzt wissen wir noch nicht genau, wann er nach der Rippenverletzung wiederkommt. Ist Bayern denn aktuell aus deiner Sicht gut aufgestellt in Sachen Torhüter oder müsste da vielleicht im Winter dann doch noch ein anderer Backup her als jetzt zum Beispiel Daniel Peretz, der seine Sache aber eigentlich gut gemacht?
Also auch hier wieder. Also ich finde erstmal, wir sollten über eine mittel- und langfristige Zukunft auf der Torhüterposition beim FC Bayern sprechen. Natürlich kannst du keinen Torhüter auf dieser Welt mit Manuel Neuer vergleichen, einfach weil er eine Club-Ikone mittlerweile geworden ist, weil er so oft Welttorhüter war, einer der besten der Welt noch immer ist, wie es Max Eber gesagt hat, innerhalb des Vereins denkt man das. Deshalb wäre es unfair jetzt zu sagen, ja, keine Ahnung, ob das jetzt Sven Ulreich oder Peretz ist, sind die genauso gut wie er? Wahrscheinlich nicht. Und trotz alledem ist der mittelfristige Blick, okay, wen könnten wir denn theoretisch aufbauen? Du hast ab nächster Saison, sollte Neuer aufhören, Alex Nübel als Nummer 1 und Peretz wahrscheinlich als Nummer 2. Das ist eigentlich eine solide Basis und auf der kann man aufbauen. Dann finde ich es aber auch wichtig, nicht nochmal im Winter so eine Kurzschlussreaktion zu haben und zu sagen, wir verpflichten jetzt irgendeinen Torhüter, der gerade auf dem Markt ist, für viel Geld, für ein halbes Jahr, weil der dann logischerweise an Neuer gemessen wird. Dann sehe ich es eher so, dass man die Zukunft aufbaut und denen das Vertrauen schenkt, womit du dann wahrscheinlich kein Spiel mehr verlieren wirst als mit einem neuen Torhüter.
Die Tatsache, dass Manuel Neuer gegen seine Pokalsperre vorgeht, 2-Spiele-Sperre, die ja dann für einen Pokal in der nächsten Saison erst zum Tragen käme, ist das aus deiner Sicht ein Indiz, dass er zumindest jetzt gedanklich noch fürs nächste Jahr plant?
Ich glaube nicht, dass Manuel Neuer jetzt schon sagt, okay, die Karriere ist vorbei, der wird das dann im April oder Mai entscheiden, vielleicht auch ein bisschen früher, wenn man halt absehen kann, wohin geht die Saison. Wenn die jetzt, keine Ahnung, im Achtelfinale der Champions League rausfliegen, würde er sich natürlich nochmal überlegen, soll es das jetzt gewesen sein oder will ich nochmal wirklich angreifen? Ich glaube, es wäre erstmal sinnvoll, den Vertrag einen Monat zu verlängern. Vertrag läuft am 30. Juni aus. Das ist mitten während der Clubweltmeisterschaft, also das halbe Turnier spielen, das fände ich irgendwie komisch. Deshalb sollte ja das Mindestmaß sein, also den Vertrag zumindest so zu verlängern. Und dann kannst du ja immer noch schauen, je nachdem, wie auch die Klausel bei Nübel und dem VfB ist.
Dann machen wir mal den Schwenk nochmal zur FIFA. Club-WM hast du schon angesprochen, nur einer von vielen Punkten, die man der FIFA dann momentan unter die Nase reiben kann.
Was sonst noch so los ist.
Der andere Punkt ist die WM-Vergabe, die heute erfolgt auf dem virtuellen FIFA-Kongress. Die WM-Turniere 2030 und 2034 werden im Doppelpack vergeben. Also nicht jedes Turnier einzeln, sondern es wird über beide zusammen abgestimmt. Es ist ja keine Wahl, es ist eine Abstimmung. Es wird mit Applaus abgestimmt. Gibt es da ein Applausometer? Weißt du da Näheres? Wir kennen das aus dem Fernsehen.
Je lauter, desto besser.
Ja, genau.
Wir haben ein Dezibel-Messgerät mit dabei und wer ganz vehement klatscht, der hilft einem der Kandidaten. Aber es gibt ja nur einen Kandidaten. Also
eben.
Du kannst ja gar nicht für mehrere applaudieren. Es ist einfach, also ich meine, das ist alles symbolisch, schön und gut. Trotz alledem ist es eine absolut lächerliche Vergabe. Das war es schon beim letzten Mal und das wird es dieses Mal genauso sein.
Obwohl ja eigentlich 2016 mal bei der großen FIFA-Reform gesagt wurde, wir vergeben keine Turniere mehr zusammen oder wir machen keine Doppelvergaben mehr für gleich 2 Turniere hintereinander an einem Tag. Aber das war jetzt wohl offensichtlich dann nur das Geschwätz von gestern. Aber es ist ein Schachzug der FIFA, um Saudi-Arabien auf jeden Fall dann durchzukriegen, trotz allen Gegenwinds, den es ja gibt.
Ja, also die Europameisterschaft sage ich schon, aber ich wollte auf Europa hinaus. Wahrscheinlich. Also es ist ja von der FIFA eigentlich in Anführungszeichen smart gemacht, wenn sie unbedingt Saudi-Arabien als Gastgeber haben wollen. Und das ist ja nun mal so. Wenn du sagst, die Weltmeisterschaft davor, die wird zum Teil in Europa stattfinden, zum Teil in Afrika und zum Teil in Südamerika. Okay, jetzt haben wir die andere Weltmeisterschaft, die jetzt dann kommt nächstes Jahr, die ist in den USA. Okay, dann hast du eigentlich nur noch Asien. Und das ist Saudi-Arabien. So, also die Regel, dass ein Kontinent nicht zweimal hintereinander eine Weltmeisterschaft veranstalten kann und darf, das ist nun mal so. Ja, das haben sie vor langer, langer Zeit festgelegt. Aber dass man das dann so austrickst, das ist halt frech, das ist dreist. Aber hat man irgendwas anderes von der FIFA erwartet?
mittlerweile, glaube ich, nicht mehr. Die schönen sich ja dann auch ihre Berichte zur Menschenrechtslage. Wenn man so liest, die NGO Freedom House sagt, die Arabien sei unfreier als China, Iran und Russland, dann sagt das ja schon mal was aus von einer unabhängigen Organisation. Da geht es ja um außergerichtliche Tötung, um Verschleppung, um Folter, die nicht existente Meinungs- und Pressefreiheit. Es geht um die Todesstrafe, die dort vollstreckt wird, regelmäßig. Und die FIFA hat einen eigenen Bericht angefertigt und da sagt man, ja, mittleres Risiko für Menschenrechtsverletzungen. Das klafft ein bisschen auseinander.
Ja, ich meine, es ist sehr viel über Katar gesprochen worden und ich würde da ehrlicherweise eher mal den DFB in die Pflicht nehmen. Denn wenn wir uns anschauen, die ganzen Diskussionen rund um die WM 2022, da hieß es vom DFB, ja, jetzt sind wir zu spät dran. Also da hätten wir ja 2011 was sagen müssen, als die Vergabe erfolgt ist. Aber da ist ja niemand aufgestanden und hat was gesagt. So, jetzt muss man sagen, dass diese Aussagen schon sehr, sehr schlecht gealtert sind. Ja. Der DFB, der muss halt auch schauen, okay, wie glaubwürdig ist das, was ich mache? Am Ende wird es nicht am DFB scheitern. Ne? Also wenn alle anderen applaudieren, nur der DFB nicht, dann wird die WM-Vergabe trotzdem da sein und wird trotzdem nach Saudi-Arabien vergeben. Das ist nun mal so. Trotz alledem sich dann hinzustellen und zu sagen, ja, wir haben ganz groß diskutiert und wir sehen das alles gar nicht mal. Also natürlich sehen wir die Probleme, aber wir müssen da miteinander reden. Das sind halt die Aussagen von Karl-Heinz Rummenigge von vor 10 Jahren und dann ist halt auch in Katar überhaupt nichts damals passiert oder sehr, sehr wenig zumindest. Deshalb, ja, es ist alles Augenwischerei und ich glaube, dass der DFB, ich glaube, dass dem DFB ein bisschen Haltung mal gut getan hätte. Aber ja, am Ende ist es genau das gleiche Spiel wie mit der FIFA. Was erwartet man vom DFB? Und wenn man nichts erwartet, dann wird man am Ende immer noch enttäuscht.
Definitiv. Bernd Neuendorf hat es gesagt, reine Symbolpolitik wäre es, wenn man jetzt dagegen wäre. Das würde ja nichts bringen.
Oder man zeigt halt Haltung.
Ja, eben. Man würde eine Haltung zeigen, die zwar keinen Erfolg hat, aber es würde was zeigen. Es würde einfach das untermauern, was man angeblich immer zur Sprache bringt in solchen Kongressen. Vielleicht gibt es ja eine Wortmeldung von ihm, wo er das dann auch auf diesem virtuellen Kongress doch mal macht. Wir wissen es Zeitpunkt unserer Aufnahme natürlich nicht. Allein ich erwarte es nicht. Er wird vielleicht klatschen, aber nicht so doll klatschen. Das ist ja auch noch so ein Ding. Das ist eine Online-Geschichte. Wie macht man das da mit dem Klatschen? Hoffentlich haben alle ihren Ton an, damit man das dann auch... Wir wissen, wie das bei Konferenzschaltung ist mit dem Ton. Du hast deinen Ton nicht an. Bernd, wir hören dich nicht.
Dann zählt es leider nicht, dass er geklatscht hat.
Ganz genau. Die einzigen, die nicht klatschen wollen oder das schon offiziell gesagt haben, ist der norwegische Verband. Lise Klaveness, die Fußballpräsidentin, die ja für ihre Haltung absolut bekannt ist und der man das auch absolut abnimmt. Aber auch das ist ja die Frage. Sie protestiert gegen den Abstimmungsmodus. Sie protestieren gegen diese Doppelvergabe. Sie protestieren und hoffen darauf, dass das dann auch im Protokoll alles vermerkt wird. Warum machen da nicht mehr mit?
Ja, weil mittlerweile glaube ich, sind zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass der Weltfußball in so seiner eigenen kleinen Bubble schwimmt. Ich glaube, das ist eine andere Bubble als der Bruttonormalverdiener, der in Deutschland jetzt beispielsweise sitzt. Ich glaube, dass man da einfach sehr viel, man kennt die Leute, man versteht sich mit denen und denkt sich, ja, dann ist ja alles okay, dann ist ja alles cool. Das ist, glaube ich, das eine, also Klüngelei. Und der andere Faktor ist, dass, ich glaube, diese ganzen Menschenrechtsthemen, und das hat man, fand ich, auch schon bei der Weltmeisterschaft gemerkt, ein sehr mitteleuropäisches Ding ist. England war mit dabei bei diesen Protesten, die Niederlande, Norwegen natürlich und Deutschland. Ich hoffe, ich habe jetzt da niemanden vergessen, ging ja auch um die Regenbogenbinde oder die One Love Binde. Genau. Aber wenn man woanders hinschaut, wenn man nach Asien schaut, wenn man nach Afrika schaut, wenn man so selbst in die Vereinigten Staaten schaut, da sieht man das natürlich auch, diese Probleme, aber man sieht es nicht so dramatisch, wie wir das tun. Das kann viele verschiedene Gründe haben, da bin ich auch nicht tief genug drin. Nur ich glaube, das ist der Grund, wieso viele das nicht oder die nicht die Problematik sehen, die wir sehen, sondern einfach meinen, ja, das ist halt eine andere Kultur.
Das ist, glaube ich, wirklich ein Argument, was sehr weit verbreitet ist und dann auch entsprechend, wo man auch sagen kann, das kann man nicht komplett von der Hand weisen. Aber in Deutschland ist es, wie du sagst, in Mitteleuropa noch ein ganz anderes Thema. Es gehen ja auch schon die ersten DemonstrantInnen auf die Straße und haben ja dann auch vor dem DFB schon protestiert. Glaubst du, das wird in den nächsten Jahren sich dann noch auswirken und wird sich auch auf die, ja, auch in den Stadien wieder zeigen, wie damals mit den Tennisbällen, jetzt auf anderer Ebene?
ich glaube, also der Unterschied zu den Tennisbällen ist ja, oder zu der Investorenkiste bei der DFL, damals war das nicht fix. Also du konntest ja wofür etwas kämpfen, das zu verhindern. Und deshalb ist es ja in dieser Deutlichkeit passiert, weil das war das einzige Mittel der Fans. Jetzt bei dieser WM-Vergabe hast du das Problem, dass es fix ist. Du kannst ja nichts mehr dagegen unternehmen. Also auch hier wieder ein Learning aus Katar. Die WM wird ihnen ja nicht weggenommen, egal wie schlimm die Menschenrechtszustände sind, egal wie wenig sich in den nächsten Jahren tut, das ist alles komplett irrelevant. Mhm. Und deshalb glaube ich schon, dass man protestieren wird im Stadion, bei den Länderspielen insbesondere, würde ich sagen, trotz alledem nicht in dieser Vehemenz. Und ich glaube, dass sich auch die Kritik nicht nur in Richtung Saudi-Arabien stellt, sondern insbesondere gegen den DFB, insbesondere gegen die handelnden Personen, weil die wieder das gezeigt haben, was wir alle während der letzten Weltmeisterschaft kritisiert haben, und zwar, dass sobald es ein bisschen Gegenwind gibt, sobald man Haltung zeigen kann und sobald es dann auch was bedeuten würde, ab dem Zeitpunkt werden sie dann wankelmütig und wie so ein Fähnchen im Wind. Genau das ist das Kernproblem, was man mit dem DFB gerade hat.
Und über dieses Thema werden wir in der nächsten Woche noch etwas ausführlicher diskutieren hier im Fever Pitch Podcast. Dann ist nämlich Thomas Kessen da, der Pressesprecher von unserer Kurve, und der hat natürlich dann auch definitiv auch zu diesem Thema eine Meinung. Am besten ihr abonniert jetzt schon den Fever Pitch Podcast, dann verpasst ihr die Folge nicht und seid dann auch bei dieser Diskussion dabei, wie ihr heute dabei wart mit Manu Thiele. Manu, ich danke dir.
Danke, danke, dass ich da sein durfte.
Sehr gerne und gerne wieder.
Fever Pitch, der Fußball-Podcast.